Morgen, schön euch zu sehen. Heute mal in kleinerer Runde, ganz ungewohnt, dass so viele Plätze frei sind. Ich spreche noch ein kurzes Gebet vor der Predigt. Ja, Jesus, wir brauchen deinen Anstoß, wie wir das bei den Dominosteinen gesehen haben. Wir brauchen, dass du sprichst, dass du redest. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, dass du all die Worte, die jetzt kommen, gebrauchst, um jedem Einzelnen, auch mir, das deutlich zu machen, was dir wichtig ist. Amen. Am Donnerstag war Christi Himmelfahrt und deshalb will ich heute mal die Gelegenheit nutzen, um mit euch über Christi Himmelfahrt nachzudenken. Vielleicht geht es euch ähnlich wie mir. Bei anderen christlichen Feiertagen, Weihnachten, Karfreitag, Ostern, da denkt man schon eher mal über den Hintergrund und die eigentliche Bedeutung von diesem Fest nach. An Weihnachten gibt es ein ausführliches Krippenspiel und an Karfreitag und Ostern wird meist auch sehr kreativ Kreuzigung und Auferstehung in den Mittelpunkt gestellt. Aber mit Himmelfahrt ist das schon eine Sache. Viele feiern den Tag auch nicht mehr als Himmelfahrt, sondern als Vatertag. Man ist als Familie unterwegs oder wenn man keine Familie hat, dann zieht man so mit dem Bollerwagen los durch die Gegend und genießt das schöne Wetter. Oder man nutzt den freien Tag, um nochmal so liegen gebliebene Arbeit auszuführen, Arbeiten zu erledigen. Als Gemeinde haben wir zum Beispiel den Tag im Freien verbracht. Wir waren bei der Stiersbergalm, man hat vorhin schon ein paar Bilder gesehen, vielleicht kann man die auch nochmal im Nachhinein abspielen. Wir hatten eine gute Zeit miteinander. Aber dass da Christi Himmelfahrt war oder dass dieser Tag darauf zurückgeht, da habe ich an dem Tag überhaupt nicht drüber nachgedacht. Vielleicht geht es euch da ähnlich. Und deswegen möchte ich heute Morgen die Zeit nutzen, um dieses Ereignis mit euch anzuschauen und zu überlegen, was die Himmelfahrt mit unserem Leben heute auch in Bayern zu tun hat. Und vielleicht fragt sich jetzt einer, ob sich das wirklich lohnt, wenn wir uns die Jünger so anschauen. Die Menschen, die damals bei der Himmelfahrt dabei waren, dann sehen wir, dass sie unglaublich bewegt waren. In Lukas 24, Vers 52 heißt es, die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Also da ist irgendwas mit ihnen passiert. Irgendwie hat sie das innerlich verändert und ich möchte mit euch darüber nachdenken, warum das so war. Warum sie so fasziniert waren und warum sie das Ganze so in Bewegung gesetzt hat. Und dazu habe ich drei Gedanken. Das Ereignis der Himmelfahrt, die Bestimmung der Himmelfahrt und die Ermutigung der Himmelfahrt. Zunächst zum Ereignis der Himmelfahrt. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere hier sitzt und etwas skeptisch ist, wenn ich so selbstverständlich von einem Ereignis der Himmelfahrt spreche. Das klingt ja so, als ob ich tatsächlich glauben würde, dass Jesus da auf so eine seltsame Weise weggegangen ist. Als etwas, das wirklich passiert ist. Es klingt irgendwie seltsam. Klar, Wunder, da spricht man schon immer wieder davon, wenn jemand gesund wird oder wenn man Dinge erlebt, die man sich nicht so wirklich erklären kann. So Zufälle, die eigentlich keine Zufälle sein können. Aber eine Person, die irgendwie in den Himmel emporgeht und dann von der Wolke, ich nenne es mal, entrückt wird, das klingt schon sehr, sehr komisch. Ist es vielleicht nicht einfach Fiktion? Ja, ausgehend von diesem Text, auch viele andere Texte, die lassen sich nicht so wirklich einordnen. Lesen wir da nicht einfach zu viel in den Text hinein? Es ist wirklich das, was dem Autor auch auf dem Herzen liegt, irgendwas weiterzugeben, was wirklich passiert ist. Es gibt ja auch Heiligenbeschreibungen, wo Dinge sehr übertrieben formuliert werden. Ich möchte ein paar kurze Gedankenanstöße geben, warum ich glaube, dass wir dem Text gerecht werden, wenn wir diese Erzählung tatsächlich als etwas verstehen, was auch passiert ist. In den ersten Versen in unserem Text, die gleichzeitig die Einleitung in dieses Buch Apostelgeschichte sind, da schreibt Lukas Folgendes. Verehrter Theophilus, in meiner ersten Schrift habe ich alles berichtet, was Jesus getan hat und gelehrt hat. Und diese erste Schrift, die Lukas hier nennt, ist das Buch, das wir als Lukas-Evangelium kennen.
Das Lukas-Evangelium hat wiederum auch eine Einleitung. Und da schreibt Lukas Folgendes: Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Lukas erklärt hier also seine Absicht, warum er das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat. Er will diesem Theophilus, der Anrede nach ein sehr gebildeter und auch sehr angesehener Mann, von der Zuverlässigkeit der damaligen Aussagen der ersten Christen überzeugen. Und Lukas erklärt ihm zunächst seine Vorgehensweise. Er hat sorgfältig recherchiert, er hat Augenzeugen befragt und hat alles für Theophilus sauber niedergeschrieben. Lukas selbst versteht seinen Bericht nicht als Fiktion, auch nicht als einen heiligen Bericht oder als einen Kommentar, sondern als sauber recherchierten Tatsachenbericht. Und es wird hier in unserem Text auch daran deutlich, wie schlicht und sachlich er dieses Ereignis beschreibt. Als Gegenbeispiel euch ein Auszug aus einem Schreiben, keine 100 Jahre später, da klingt Jesu Himmelfahrt so: Es geschah ein Donnern und Blitze und ein Erdbeben. Und die Himmel teilten sich in zwei und eine helle Wolke erschien, die ihn aufnahm. Unser Text von Lukas, als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Alles. Schlicht und einfach. Er beschränkt sich auf das, was man irgendwie wahrnehmen kann, was passiert ist, und schreibt nicht noch poetisch das ein oder andere, um es irgendwie beeindruckender zu machen, hinein. Baut keine Special Effects ein, wie bei einem guten Film. Und ein weiterer Gedanke knüpft sich daran an. Lukas legt in seinem Bericht sehr viel Wert auf Augenzeugen. Vers 9, als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Vers 10, während sie nach ihm zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer. Und dann Vers 11, diese Männer sagten: Was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Fünfmal schreibt Lukas hier, dass Menschen das wirklich mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Da hat keiner geträumt, das war nicht irgendwie eine Vision, sondern sie haben es mit ihren Augen gesehen. Lukas macht deutlich, dass er das, was er aufschreibt, Bedeutung hat. Es ist nicht nur eine nette Geschichte, eine gute Nachgeschichte fürs Spirituelle, sondern da ist wirklich was passiert. Ähnlich bei der Auferstehung, auch da ein großer Fokus auf die Augenzeugen. Mir ist vollkommen klar, trotzdem bleiben viele Fragen offen und das macht es nicht unbedingt alles einfacher. Aber ich hoffe, dass diese Gedankenanstöße so ein bisschen helfen, euch auf den Text einzulassen und dieses Ereignis als eine besondere Situation mit Bedeutung für euch anzunehmen, euch dem zu nähern und jetzt besonders auch zuzuhören auf das, was kommt. Gehen wir weiter, ein zweiter Gedanke, die Bestimmung. In Vers 4 lesen wir, dass Jesus bei einem Essen den Jüngern Folgendes sagt: Bleibt alle in Jerusalem zusammen, denn in wenigen Tagen passiert etwas Außergewöhnliches. In wenigen Tagen werdet ihr meinen Geist, den Heiligen Geist, in außergewöhnlicher Art und Weise erleben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger gespürt haben, jetzt wird es tatsächlich nochmal spannend. Jetzt kommt irgendein besonderer Höhepunkt. Und dann so automatische Frage von ihnen: Herr, wirst du jetzt das Reich für Israel wieder aufrichten? Wirst du jetzt endlich das tun, worauf wir schon seit Jahrhunderten warten? Und wie Jesus jetzt reagiert, das finde ich sehr spannend. Erstmal macht er deutlich, nein, Gott wird sein Reich jetzt noch nicht vollenden und aufrichten. Und die genauen Daten, der genauen Zeitpunkt dieser Aktion, lasst es mal Gottes Sorge sein. Zerbricht euch auch darüber nicht den Kopf. Das braucht ihr nicht zu wissen. Das ist etwas viel, viel wichtiger. Und es ist eben nicht, ich baue das Reich jetzt auf, sondern ihr tut es. Nicht ich werde weiterhin hier tätig sein, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das, was ich angefangen habe, das baue ich jetzt mit euch weiter. Und eines Tages, wie gesagt, den Zeitpunkt braucht ihr nicht wissen, werde ich dieses Werk vollenden. Es geht weiter, aber jetzt seid ihr meine Hände und meine Füße und ihr werdet davon erzählen, was ihr erlebt habt. Und das finde ich spannend, weil wenn ich mich selbst anschaue, dann merke ich, wie schwer es mir fällt, Aufgaben zu delegieren. Wenn ich eine wirklich klare Vorstellung habe, wie eine Sache zu laufen hat, dann will ich da die Sache eigentlich selber machen. Zumindest meine Hände selbst drin haben, ja, Kontrolle haben. Es ist nicht so einfach, bei wichtigen Sachen das Vertrauen in jemand anderes zu setzen. Ich glaube, am liebsten machen wir die Dinge, die wirklich wichtigen Dinge selbst. Und ich habe mich so gefragt, wie muss es Jesus an der Stelle gegangen sein? Zu sagen, jetzt gehe ich und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet da ein Stück weit weitermachen. Jesus, der selbst so liebevoll und ehrlich und klar mit Menschen umgegangen ist, sagt jetzt, diese Jünger, die bis zum Ende nicht alles verstanden haben, was er wollte und die ihn noch Wochen vorher sogar im Stich gelassen haben, zu diesen Menschen sagt er jetzt, mit euch mache ich diesen Job weiter. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und für mich steckt da unheimlich viel Vertrauen drin. Ja, die Jünger haben nicht viel verstanden und auch in dieser Frage, wirst du jetzt dieses Reich für Israel wieder aufrichten? Das zeigt, dass sie noch völlig auf der falschen Spur unterwegs waren. Jesus korrigiert sie sofort und sagt, ihr werdet meine Zeugen nicht nur in Jerusalem und in Palästina sein, sondern bis an die Enden der Erde. Die Jünger waren Menschen, die sogar keinen Blick für das große Ganze hatten, für das große Bild. Und trotzdem setzt er Vertrauen in diese Jünger. Was für ein Vertrauen, was für eine Ermutigung auch für uns. Weil auch uns gilt diese Bestimmung, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet davon weitersagen, was ihr mit mir erlebt. Und vielleicht geht es euch bei dem Gedanken, dass ihr Zeugen sein sollt, gar nicht so gut. Elke hat es auch schon im Gebet angedeutet. Das hört sich ja irgendwie groß an. Kann ich das überhaupt? Muss ich da nicht irgendwie mehr verstanden haben, länger Christ sein? Vielleicht theoretisch noch viel, viel mehr durchdacht haben? Ein paar kurze Gedanken zu diesem Thema, wo es sicher noch mehr zu sagen gibt. Zeuge sein hat nicht nur was mit Weitersagen zu tun, finde ich ganz wichtig, sondern es hat auch was mit dem zu tun, wie ich mit Menschen umgehe, welche Entscheidungen ich treffe. Aber ein paar Gedanken dazu, wie und worüber wir mit anderen reden. Und ich sehe so zwei Extreme, zwei verschiedene Typen oder vielleicht auch Phasen, die wir so durchlaufen, wenn wir darüber nachdenken, Menschen davon weiterzuerzählen, von dem, was wir glauben. Oder auch von dem, was wir im Gottesdienst erleben. Oder auch von dem, was uns an Gott fasziniert. Und diesen ersten Typen möchte ich mal mit der Genügsame überschreiben. Der Genügsame. Kurz gesagt, derjenige, der einfach kein Wort darüber verliert, der einfach nichts sagt. Vielleicht fühlst du dich da angesprochen, vielleicht fällt es dir schwer, anderen davon weiterzuerzählen, was du glaubst und auch was du hier so erlebst. Dann möchte ich dir erstmal sagen, du bist nicht allein. Es geht vielen von uns so. Ich glaube, wir haben oft Situationen, wo wir einfach die Genügsamen sind. Ich habe mich gefragt, warum ist es so? Warum fällt es uns oft schwer, von dem weiterzuerzählen, was uns wichtig ist, woran wir glauben. Warum wir uns schlussendlich auch heute Morgen hier zusammentreffen. Drei Gründe, die mir eingefallen sind. Das erste, du fühlst dich vielleicht einfach unmotiviert. Hast keine Lust und es klingt ja auch irgendwie unbequem. Ist ja irgendwie was Komisches auch in unserer Zeit über Glaube, über Gottesdienst, über Kirche, über Gemeinde zu sprechen. Wenn es dir so geht, dann möchte ich dir die Frage stellen, warum bist du heute Morgen eigentlich hier? Was bedeutet dir die FEG Mike Schwaben und der Gottesdienst? Die meisten von euch sind heute ja nicht das erste Mal hier, sondern ihr seid schon jahrelang hier. Und das muss ja irgendeinen Grund haben. Irgendwas muss es geben, was dich wirklich motiviert, jeden Sonntagmorgen aufzustehen. Ist es vielleicht die ruhige Stunde hier am Sonntagmorgen, in der du gedanklich mal abschalten kannst und so das Alltagschaos hinter dir lassen kannst? Sind es vielleicht die Leute, die du hier kennst und schätzt, Freundschaften, die sich entwickelt haben? Oder ist es vielleicht die Faszination über Gott, seine Einzigartigkeit, über die wir immer wieder nachdenken? Was bewegt dich, hierher zu kommen? Und jetzt die Frage, ist es nicht eigentlich Motivation genug, Menschen einzuladen? Genau das Gleiche zu erleben, eine ruhige Stunde am Sonntagmorgen, interessante Menschen zu treffen, Freundschaften zu finden und zu leben, das Hören auf einen guten Gott. Ich habe so gedacht, wenn wir andere Dinge erleben, die uns gut tun, ein Wellnessabend, ein Theaterbesuch, eine Massage bei XY, ein bestimmtes Urlaubsziel, eine Gartenparty bei dem einen oder anderen, da ist oft so, dass wir andere dazu einladen, dass wir andere motivieren, dabei zu sein, das Gleiche zu erleben, was uns persönlich gut tut. Warum fällt es uns so schwer, das in Bezug auf Gemeinde und Glauben zu tun, andere einzuladen? Ich glaube, Gemeinde und Glauben tut uns gut, besser als wir manchmal denken. Denk da mal drüber nach, wo tut dir Gottesdienst gut? Wo tut dir Gemeinde gut? Und es ist nicht eine Motivation, andere einzuladen. Ein zweiter Grund, warum wir nicht davon weitersagen, ist, denke ich, dass wir uns mutlos fühlen. Es kostet für dich immer wieder Überwindung, den Mund aufzukriegen und etwas zum richtigen Zeitpunkt zu sagen. Und ich finde es ganz interessant, dass Jesus hier nicht einfach sagt, ich gehe jetzt mal weg, ich hau ab und lasse euch die Arbeit allein machen. Das wäre ein völliges Missverständnis. Jesus sagt, ich werde euch meinen Geist schicken. Ich werde unerklärlich nahe bei euch sein, mit euch sein, sogar in euch sein. Ihr seid nicht allein, ich werde euch befähigen. Wenn wir darüber nachdenken, dass Gott, so schwer es auch vorstellbar ist, wirklich in uns ist, was ist das? Stell das mal kurz auf der Zunge zergehen. Gott ist in dir, er verspricht dir das, in dir zu sein. Kann es nicht eine Ermutigung sein? Und wenn das für dich jetzt irgendwie theoretisch klingt, dann bete doch mal darum, dass Gott dir innerlich wirklich so nahe kommt, dass du seine Nähe erlebst. An anderer Stelle wird uns berichtet, dass Jesus kurz vor der Himmelfahrt gesagt hat, ich werde mit euch sein alle Tage bis an der Weltende. Auch da wieder, ich werde mit euch sein. In den Situationen, wo du denkst, ich würde gern ausführlicher erzählen von dem, was ich so am Sonntagmorgen erlebe. Ich würde gern irgendwie Worte finden für das, was mich an Gott fasziniert, aber ich traue mich nicht. Jesus sagt, ich werde bei dir sein, mit dir sein. In jeder Situation, zu jedem Zeitpunkt, bis zum Ende der Welt. Und dann noch ein dritter Grund, warum es uns vielleicht schwerfällt, etwas zu erzählen. Vielleicht fühlst du dich sprachlos. Du weißt einfach nicht, wie du das formulieren sollst. Du wirst gefragt, wie läuft eigentlich so ein Gottesdienst ab, wo du immer hingehst. Und die Frage kommt irgendwie so überraschend, vielleicht bei einem Mittagessen in der Mensa oder in der Kantine. Oder bei einem Treffen mit einem Freund und du fühlst dich irgendwie so auf dem falschen Bein erwischt. Ah ja, Gottesdienst, Predigt, singen, so irgendwas. Wir sind froh, dass wir dann irgendwas gesagt haben. Aber eigentlich denken wir, das ist ja nicht wirklich. Ja? So zwei, drei schnelle Begriffe, die wir weitergeben. Da gibt es ja irgendwie viel mehr zu erzählen. Ich habe mir überlegt, wie könnte man Worte finden für das, was wir sonntagmorgens erleben. Gottesdienst, ja, der ist bei uns am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Kannst also fast noch ausschlafen. Wenn du dann bei uns ankommst, wirst du erstmal an der Tür freundlich mit einem Lächeln begrüßt. Die Leute sind wirklich freundlich, nicht so gestresst und angespannt wie auf der Arbeit. Wirst wahrgenommen. Aber wenn du lieber anonym sein willst, kein Problem, sind über 100 Leute da. Es werden Lieder gesungen und Gebete gesprochen. Aber man muss nicht mitsingen oder mitbeben. Man kann auch einfach da sitzen, kann die Musik auf sich wirken lassen. Weiteres Element ist die Predigt, eine Art Vortrag, aber du wirst nicht die ganze Zeit aufgefordert, irgendwie fromm zu sein, sondern es geht darum, wer Gott ist und wer er für dich sein will, auch so während der Woche, nicht nur am Sonntagmorgen. Naja, und danach kannst du entweder direkt gehen oder du hast bei einer Tasse Kaffee oder Tee, die gibt es übrigens umsonst, noch die Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Ja, es sind ganz unterschiedliche Leute, auch ganz unterschiedlichen Alters und so mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten. Spannend, da mal reinzuhören. Punkt, Punkt, Punkt. Irgendwie Worte finden für das, was wir am Sonntagmorgen erleben, was du am Sonntagmorgen erlebst. Wir kommen ja nicht Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst wegen Singen, Beten, Predigt, sondern weil wir etwas erleben. Und das uns irgendetwas gibt, uns in irgendeiner Weise gut tut. Oder die Frage, warum glaubst du eigentlich an Gott, an Jesus Christus? Wer ist das? Und oft ist so eine schnelle Antwort, guter Mensch, Gottes Sohn vielleicht und irgendwie so ein paar Leersätze. Ist ja oft so, wie wir über Glaube sprechen, sehr in Leersätzen. Aber warum nicht mal in Worte fassen, was mich daran fasziniert, was ich damit erlebe, was mich da berührt, und irgendwie anspricht. Ich glaube, wir können und müssen lernen, das zu formulieren, was uns am Glauben wirklich bewegt. Eigene Worte dafür finden. Und wenn ich das jetzt sage, dass wir das lernen müssen, wie wir das formulieren, dann klingt das vielleicht erstmal nach so einer Promotion-Schulung. Dass wir das irgendwie lernen müssen, um möglichst gut irgendwas zu verkaufen. Darum geht es nicht. Das ist mir ganz wichtig. Beim Glauben geht es nie darum, irgendetwas zu verkaufen. Es ist ein Worte finden für das, was mich selbst bewegt. Ein Worte finden für das, was ich beobachte. Ein Worte finden für das, was mich freut. Und was mir manchmal vielleicht auch schwerfällt. Und in vielen Bereichen im Leben machen wir das. Und ich habe so drüber nachgedacht, wo in anderen Bereichen ich das tue. Wenn mich heute jemand fragt, was Geocaching ist, dann erzähle ich ihm nicht, das ist irgendwie Dosen suchen, Plastikdosen suchen im Wald. Sondern ich erzähle begeistert, was ich damit erlebt habe. Ja, welche Abenteuer sich dadurch für mich ergeben haben. Ja, wie ich mit Freunden auf irgendwelchen Bäumen rumgekraxelt bin. Wie ich mit Annika auf dem Weg zum Urlaub in irgendeiner Schlucht unterwegs war und es dann plötzlich so steil wurde, wie wir mit guten Schuhen und guten Klamotten dann irgendwie im Matsch gelandet sind. Da gibt es spannende Dinge zu erzählen. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für Gott und Gemeinde. Wenn wir die Abenteuer, die wir mit Jesus und mit Gott erleben und auch mit Gemeinde erleben, wenn wir davon berichten, dann sind wir gut unterwegs. Noch zum anderen Extrem, dem Typen, ich nenne ihn mal den Überschwänglichen. Das ist derjenige, der einfach auf Menschen losredet und überhaupt keinen Blick für die Situation hat. Der Menschen eher auf die Nerven geht, als in der Gefahr steht, nicht wahrgenommen zu werden. Derjenige, der in ungünstigsten Situationen kommt, ach ja, Jesus liebt dich und übrigens in der Bibel steht das und das. Vielleicht auch derjenige, dem es in Diskussionen, ob Gott existiert oder ob wir Vergebung brauchen, nach 10 Minuten nicht mehr den Mensch gegenüber wahrnimmt, sondern dem es nur noch darum geht, das richtige Argument zu finden und gut aus der Diskussion herauszukommen. Und zu dem Überschwänglichen gehört auch derjenige, der sein Gegenüber zum Glück zwingen oder überreden will. Aber spätestens da ist im Prinzip dann der Anfang vom Ende. Weil genau dann das verdreht wird, was Jesus ausmacht. Seine Wertschätzung und seine Liebe sind immer Angebot. Er öffnet seine Hände und sagt nicht, du musst das und das, sondern er sagt, meine Liebe ist da, bevor du irgendetwas tust. Meine Liebe ist ein Geschenk. Und wenn wir so eine Situation erleben oder eher zu diesem Extrem neigen, dann möchte ich uns sagen, ein Zeuge zu sein, heißt nicht nur das zu wiederholen, was Jesus gesagt hat. Das denken wir manchmal, das Zeuge sein bedeutet einfach zu wiederholen, was Jesus meint, so ein bisschen zu kopieren. Sondern es hat auch ganz viel damit zu tun, seine Liebe und seine Wertschätzung weiterzugeben. Den anderen wirklich wahrzunehmen, seine Situation zu sehen und nicht nur einfach oberflächlich schnell mal Worte zu finden. Ich wünsche uns, dass wir es lernen, sensibel zu sein in den Gesprächen, die wir führen. Wirklich Menschen ernst zu nehmen, wirklich Fragen und Zweifel zuzulassen. Und manchmal auch zu schweigen. Auch das kann Zeuge sein. Vielleicht kennt ihr den Gedanken, ich weiß, dass Gott mich liebt und ich habe so viel Gutes mit ihm erlebt. Eigentlich müsste ich wirklich mal anderen davon weiter sagen. Und wenn ich das nicht tue, naja, dann bin ich eigentlich nicht so wirklich ein Dominostein. Vielleicht kennt ihr das, dieses, ich nenne es mal schlechte Gewissen in Bezug auf dieses Thema. Auch heute, wenn ich jetzt über dieses Thema spreche, dann nimmt bei dem einen oder anderen vielleicht so eine gewisse Beklemmung zu. Ich glaube, wenn wir aus der Motivation von einem schlechten Gewissen anderen weitererzählen, dann ist es nicht liebevoll, sondern egoistisch. Dann geht es in diesem Gespräch nicht um den anderen, sondern um uns selbst. Darum, dass wir irgendwas abhaken können. Pflicht erfüllt, wunderbar. Schlechtes Gewissen beruhigt, wunderbar. Aber wenn wir aufgrund von einer solchen Motivation ins Gespräch kommen, um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen, dann ist es nicht das, was Gott von uns möchte. Gott ist kein Gott, der uns eine Stempelkarte in die Hand drückt und dann sagt, für alles, was ihr gut macht, ja, für jedes Mal, wo ihr Zeuge seid, gibt es einen Stempel. Und nach 10 Stempeln, so wie beim Döner oder bei der Autowäsche an der Tanke, gibt es irgendwas gratis. Das ist nicht christlicher Glaube. Nein, Jesus hat am Kreuz dafür gesorgt, dass unsere Stempelkarte voll ist. Dass wir eine volle Stempelkarte haben. Ständig. Dass ständig dieses Bonusprodukt am Ende rauskommt. Wir haben eine übervolle Stempelkarte. Das heißt nicht das schlechte Gewissen, sondern die volle Stempelkarte, die Gott uns einfach so schenkt, soll Motivation dafür sein, den Glauben zu teilen. Und damit möchte ich noch zum letzten Gedanken kommen. Die Ermutigung der Himmelfahrt. Wenn wir uns jetzt nochmal die Himmelfahrt vorstellen, wie das Ganze passiert ist, dann kommt ja so ein bisschen die witzige Frage auf, ja, wo ist er denn jetzt eigentlich hin? Normalerweise kennen wir das ja so, ein Mensch stirbt, wird begraben und dann ist er halt nicht mehr da. In den 60er Jahren hat die Sowjetpropaganda Juri Gagarin dem ersten Menschen im Weltraum den Satz in den Mund gelegt, ich bin in den Weltraum geflogen, aber Gott habe ich dort nicht gesehen. Das war damals sehr spöttisch gemeint, klingt heute ein bisschen witzig, aber ich glaube, da steckt ein ziemlich verbreitetes Verständnis drin von dem, wo Gott existiert. Irgendwie nicht auf dieser Welt, wenn dann irgendwo weit weg im Universum. Aber die Bibel vermittelt uns da ein anderes Bild. Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden, sondern er ist in der unsichtbaren Welt. Er ist nicht an einen Ort begrenzt, sondern er ist überall. Es ist nicht wie in einem Film, The Truman Show, wo Christoph, dieser TV-Produzent, oben in der Kapsel sitzt und schaut, was Truman da unten irgendwie macht. Vielleicht kennt er den Film. Wie ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch? Ist eben nicht, ich wohne irgendwie in der Erdgeschosswohnung und Gott ist irgendwie unterm Dachgeschoss, ja, so dieser Nerd-Student, der vielleicht da oben wohnt und den man nie trifft. Ich würde sagen, es ist eher so, wie bei einem Drehbuch, wo der Regisseur sich selber mit hineinschreibt. Also jemand, der weiß, wie das Leben funktioniert, und wie es ablaufen soll, aber nicht nur den Schauspielern irgendwie von oben Instruktionen gibt, sondern der sich selbst mit hineinschreibt. Gott ist in der Person Jesus Christus in unsere sichtbare Welt hineingekommen und hat erlebt, was wir erlebt haben. Und das macht diesen Gott auch nahbar, weil er uns verstehen kann in den Dingen, die wir erleben. Gott weiß, wie man sich fühlt, wenn man einen wichtigen Menschen verliert. Gott weiß, wie man sich fühlt, wenn man von Menschen bedrängt wird. Gott weiß, wie man sich fühlt, wenn man unter Druck steht, wenn man einsam ist, wenn Krankheit und Trauer kommen. Jesus hat all das erlebt. Und mit diesem Hintergrund kommen wir jetzt nochmal zur Himmelfahrt. Himmelfahrt bedeutet, dass Jesus Christus wieder in diese unsichtbare Welt zurückgegangen ist. Und dieses Verständnis, was er hat, dieses Ich verstehe dich, ich weiß, was dich im Innersten bewegt, das ist jetzt nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Jesus war damals nur für eine sehr kleine Menschenmenge ansprechbar. Tatsächlich nur für die Leute in Jerusalem. Für die, die irgendwie die Möglichkeit hatten, ihn zu treffen. Aber jetzt an Himmelfahrt geht er wieder in diese andere Dimension zurück, um überall sein zu können. Und in einer Geschichte in der Bibel wird es ganz deutlich, am Ostersonntag kommt Maria zu dem leeren Grab und begegnet dann tatsächlich dem auferstandenen Jesus. Und sie will Jesus festhalten, will sich an seinen Füßen festklammern, jetzt habe ich dich wieder. Aber Jesus sagt, fass mich nicht an. Und es klingt im ersten Moment etwas befremdlich und unsensibel. Will Jesus nicht berührt werden? Ich glaube nicht. Er wollte ihr sagen, du kannst mich nicht festhalten. Ich muss weggehen, um immer bei dir zu sein. Ich muss zurück in die unsichtbare Welt, um an jedem Punkt da zu sein, wo du bist. Ich muss gehen, um in dir zu sein. Das ist die Botschaft von Himmelfahrt. Ich muss gehen, um in dir zu sein. Dort, wo es dir gut geht, aber auch dort, wo du Schwierigkeiten hast, einsam bist oder trauerst. So mal praktisch zu machen, da, wo wir morgen wieder am Schreibtisch sitzen und denken, ah, der Chef oder Arbeitskollege ist echt anstrengend. Oder da, wo wir morgen heimkommen und denken, ich würde so gerne was mit Freunden machen, aber ich weiß nicht mit wem. Und dich einsam fühlst. Die Aussage von Christi Himmelfahrt, Gott ist da. Er ist in dir. Er ist gegangen, um da zu sein. Jesus musste sozusagen weggehen, unsichtbar werden, um nicht nur in Jerusalem zu sein, sondern auch heute hier in Marktschwaben. Und das ist die Ermutigung auch von Himmelfahrten, mit der Ermutigung ich euch auch in die Woche schicken möchte, egal was in dieser Woche vor dir steht. Wir haben einen Gott, der in unsere sichtbare Welt gekommen ist, um zu zeigen, dass er uns wirklich versteht und Interesse an uns hat. Der am Kreuz sich für uns eingesetzt hat. Der aber wieder zurückgekehrt ist, nicht um uns zu verlassen, sondern im Gegenteil, um immer bei uns zu sein. Und ich wünsche uns, dass wir diese Woche diese Realität der Himmelfahrt bei all den Herausforderungen und Gefühlen, auch beim Glauben mit anderen teilen, dass wir das wieder ganz neu und nah und praktisch erleben. Gott ist da, in dir. Amen.